Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Lasst dich ein bisschen beschenken, knüpft Kontakte. Wenn du online vielleicht das erste Mal zuschaust, dann schreib uns eine E-Mail über unsere Homepage. Wir freuen uns einfach auch, ein Lebenszeichen von dir zu haben, zu hören, wo von überall die Leute reinschauen. Und ich möchte ganz gern mit euch rein starten in eine Fortsetzung der Predigt von letzter Woche. Genau, die erste Folie ist da. Danke, ab hier kann ich übernehmen dann mit dieser Fernsteuerung. Ich starte mit der kleinen Storytime, mit ein bisschen einem aktuellen Erlebnis von uns als Familie. Und zwar, wir waren vor circa 3 Wochen in Wiesbaden. Da ist ein Foto, das wir mitgebracht haben, da ist ein roter Teppich ausgerollt worden, nicht für uns, sondern für die vielen Mitarbeiter der Move Church, weil da wurde im Zuge der 33-Jahr-Feier der Move Church, wurden auch die Mitarbeiter geehrt und gefeiert. Und da ist dieses Foto entstanden. Und bei diesem Anlass auch, dieser 33-Jahr-Feier von der Move Church in Wiesbaden, die mehrere Campus hat, also mehrere so Standorte, da wurde auch die Leiterschaft übergeben, und zwar von Antonio, das ist ein Freund von uns aus dem Studium, und ich habe da auch ein Bild mitgebracht, und zwar sieht man da den Antonio und daneben seine Frau, die Alina, und links betet der Pastor Andreas Herrmann, das ist der, der diese Gemeinde gestartet und gegründet hat, damals unter dem Namen Christliches Zentrum Wiesbaden, und sie werden da gerade gesegnet, und Den Segen brauchen Sie auf jeden Fall. Ich würde die Verantwortung nicht so gern übernehmen, weil es sind 1000 plus Gottesdienstbesucher an den verschiedenen Standorten insgesamt, noch mehr eigentlich, plus nochmal 500 Leute online und so weiter. Also da tut sich wirklich sehr viel. Und das ist eine große Verantwortung. Und ja, es war beeindruckend zu sehen, was da entstanden ist in 33 Jahren. Nicht irgendwo in Afrika oder in Asien oder wo auch immer, sondern hier in Zentraleuropa, im deutschsprachigen Raum, eine Gemeinde von ein Handvoll Leuten zu sehr vielen Leuten, was schön ist, was super ist, oder? Findet irgendwer das cool heute Morgen? Jawohl, also viele, ihr seid da. Und das Beeindruckendste für mich eigentlich an dem Wochenende war dann, als beim Mitarbeiterfest der Pastor Andi, so nennen ihn viele, Andreas Herrmann, dann so ein bisschen erzählt hat, wie das alles so entstanden ist, was da passiert ist. Und mir ist bewusst geworden, es braucht im Grunde 2 Dinge, dass eine Kirche so ein Wachstum erleben kann. Das eine ist einmal, es braucht Menschen, die bereit sind, Gott zu dienen von ganzem Herzen. Auch eine extra Meile zu gehen für Gott. Zu sagen, Gott, hier bin ich, gebrauche mich, so wie ich bin, mit meinen Gaben und meinen Fähigkeiten. Das ist das Erste. Und das Zweite, und da kommen wir zu dem, was wir letzte Woche auch behandelt haben, und zwar das Zweite, es braucht Menschen, die wissen, da ist Kraft im Namen von Jesus. Die ein Vertrauen haben, dass Gott etwas machen wird aus den 5 Broten und 2 Fischen, die wir haben, wenn man das so symbolisch sagen kann von dieser Bibelgeschichte. Das ist auch wichtig, dass Gott Raum hat zu wirken in seiner Übernatürlichkeit, mit seiner Kraft, weil sonst ist es Menschenwerk. Und das war einfach das, was mich beeindruckt hat, weil es ist mehr als Menschenwerk, was da gewachsen ist. Letzte Woche haben wir uns mal mit der Frage beschäftigt, ob die Freikirchen Jesus überbewerten. Ja, überbewerten die Freikirchen Jesus. Ständig wird von diesem Jesus geredet. Wir haben Jesus, du stehst. Super Playlist, super Setlist heute. Also Irina hat ja gewusst, worum es geht, und danke, dass du daran gearbeitet hast, einfach auch diesen Namen Jesus besonders in die Lobpreiszeit hineinzunehmen. Wir heben den Namen Jesus hoch. Und wir heben ihn hoch, weil wir erkannt haben, da ist Kraft. Er kann Dinge tun, die kann nur er tun. Wir brauchen ihn. Und wir haben dann eben letzte Woche diese Geschichte angesehen, aus der Apostelgeschichte der ersten Kirche, wo sehr oft in dieser Kirchengeschichte der Name Jesus erwähnt wird, so wörtlich, der Name Jesus, im Namen Jesus, da passieren viele Dinge. Und wir haben eben diese Geschichte gelesen, wo Petrus und Johannes in den Tempel gehen wollen zum Gebet, und dann ist dieser gelähmte Mann, und sie haben kein Geld für ihn, aber sie im Namen von Jesus heilen sie ihn. Ja? Also die Kraft Gottes, die durch sie quasi fließt, heilt diesen Mann. Und etwas Großartiges passiert, ein Aufruhr in der Stadt. Und ohne diese Kraft in der Kirche, in uns, ist eine Kirche kraftlos. Und dann passiert es nicht, dass plötzlich aus 10 Leuten 1000 plus Leute werden. Da ist etwas passiert. Und zwar vor 10 Jahren circa, also 10 Jahre nach der Gründung der Move Church, hat Gott einfach auch geredet zu Andreas Herrmann. Und es war ihm klar, sie müssen starten mit Heilungsgottesdiensten. Weil Gott hat dem Andreas Herrmann eine Gabe gegeben, wenn er für Menschen heilt. Er betet das sehr oft, nicht immer, aber Heilung geschieht. Und so haben sich so quasi viele Heilungsgottesdienste über die Jahre gemacht. Ich glaube, einmal im Monat war das. Die sind auch teilweise im Fernsehen übertragen worden. Das heißt, im deutschsprachigen Raum haben auch Leute, die ganz woanders waren, erlebt, dass Gott Menschen heilt, dass im Namen Jesus Kraft ist. Und das hat dazu beigetragen, dass diese Kirche auch gewachsen ist. Wurden alle geheilt? Nein, aber sehr viele. Sehr viele wurden geheilt über die Jahre. Und das ist der Grund, warum wir so eine Betonung legen auf Jesus. Er ist der Game Changer. Er verändert alles. Er kann alles verändern. Er ist der Schöpfer, wie wir gerade gesungen haben. Schöpfer der Welt. Und darum betonen wir ihn so, darum haben wir auch jeden Sonntag Gebet. Darum bieten wir das nach dem Gottesdienst Sonntag für Sonntag an, weil wir vertrauen, da ist Kraft im Namen von Jesus. Er kann Dinge tun, die wir unmöglich tun könnten. Und daran halten wir fest. Und ich habe am Ende der Predigt von letzter Woche euch aufgefordert, beim Praxisteil, dass wenn ihr nur einen Funken Hoffnung und Glauben an Jesus habt, den auch zu nutzen. Dass ihr sagt, Jesus, ich brauche dich in dieser Situation in meiner Familie. Jesus, ich brauche dich körperlich. Ich habe ein körperliches Problem, jemand anderer hat vielleicht ein körperliches Problem und so weiter. Dass wir das daran festhalten und sagen, Jesus, in dir ist Kraft und lass mich diese Kraft sehen. Jesus, da ist ein Problem in meinem Leben. Ich brauche dich mit deiner Kraft, dass du hineinkommst. Aber heute wollen wir noch ein Stück weitergehen, weil wir können sehr stark Betonung legen auf Gesundheit, ja, auf Problemlösung. Ja. Wir wollen natürlich alle gesund sein und wir wollen alle ein problemloses Leben haben. Das ist erstrebenswert und Gott möchte uns auch gesund sehen. Er möchte nicht, dass wir mit allen möglichen Problemen konfrontiert sind. Aber trotzdem ist es so, dass wenn wir den Namen Jesus betrachten, da ist mehr im Namen Jesu als Heilung und Problemlösung. Und darum geht es heute Morgen und ich hoffe, ihr seid bereit, dass wir wieder einsteigen in diese Geschichte aus der Apostelgeschichte und noch ein bisschen tiefer hineingraben. Also, was ist passiert? Da ist dieser Mann gesund geworden, er kann plötzlich wieder stehen, gehen und sogar springen. Darauf sind wir letzte Woche eingegangen, unglaublich. Und die Leute staunen. Ja. Immer mehr Leute kommen zusammen, mehr oder weniger Jerusalem versammelt sich, weil die Leute gemerkt haben, wow, Spektakel, endlich, mein Fernsehen hat man nicht gehabt, ich meine, endlich ist mal was los. Ja. Die Leute kommen alle und Petrus, schlau wie er ist, nutzt natürlich die Chance und verkündigt Jesus. Er sagt mal, Leute, ich muss mal gleich klarstellen, was hier passiert ist, ist nicht passiert durch unsere Kraft, sondern durch die Kraft von Jesus. Es geht um Jesus. Sie zeigen ganz klar auf den, von dem die Kraft ausgeht. Und da steigen wir jetzt ein, beziehungsweise ist noch eine letzte Kleinigkeit passiert, und zwar, das ist wieder so diese Sache mit engagierten Dienern Gottes, und zwar, sie verkündigen diesen Jesus und auch den auferstandenen Jesus, das ist immer Teil der Verkündigung gewesen in der ersten Kirche und soll auch bis jetzt immer Verkündigung sein. Jesus ist auferstanden. Und es gibt Probleme, weil die Leute, die so quasi die Hand über dem Tempel hatten und die Sagen hatten, die vertraten die Meinung, es gibt keine Auferstehung. Ja. Und das heißt, die ganze Sache hat ihnen nicht gefallen, Riesenunruhe, Riesentumult und dann auch noch falsche Lehre, so quasi in ihren Augen, geht gar nicht. Das heißt, sie schnappen die zwei und sperren die ins Gefängnis über Nacht. Und da steigen wir jetzt rein. Und zwar Apostelgeschichte, Kapitel 4, genau, Abvers 5. Wenn du mitlesen willst in deiner Bibel, kannst du gern machen. Ansonsten einfach zuhören. Ich lese mal vor, was hier jetzt passiert. Am nächsten Morgen kam der Hohe Rat in Jerusalem zusammen. Dazu gehörten die führenden Beamten, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer und außerdem der Hohepriester Hannas sowie Kajaphas, Johannes und Alexander und die anderen Mitglieder der hohepriesterlichen Familien. Also das Who is Who, die das Sagen hatten in Jerusalem, waren zusammen. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und fragten sie: Mit was für einer Kraft habt ihr diesen Mann geheilt? In wessen Namen habt ihr das getan? Vom Heiligen Geist erfüllt, merkt sich das? Vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus: Führer des Volkes, verehrte Ratsälteste, wir werden heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört. Das ist für mich die Beweisführung, Gott hat Humor. Vom Heiligen Geist geführt, bringt er mal so an Schmäh. Finde ich gut. Und dann geht's weiter. Wir werden gefragt, wodurch dieser Mann gesund wurde. Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch. Es geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. In der Kraft seines Namens steht dieser Mann hier gesund vor euch. Ja, das ist der Stein, also Jesus ist der Stein, der von euch, den Fachleuten, als unbrauchbar verworfen wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. Also auf Jesus kann man bauen. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Stark, ja? Stark, oder? Also er kommt auf den Punkt. Also nochmal die Klarstellung durch Petrus: Es ist nicht durch unsere Kraft geschehen, es ist durch die Kraft von Jesus geschehen. Und dann kommt er eigentlich zum Höhepunkt dieses ganzen Ereignisses und dieses Textes auch, den wir uns heute Morgen anschauen, und zwar der Vers 12. Lesen wir nochmal gemeinsam oder hören wir uns das nochmal an. Ich glaube, da müsst ihr eine Folie haben. Genau. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Also im Namen von Jesus, ich habe gesagt, es geht um mehr. Es geht um mehr. Im Namen von Jesus ist nicht nur die Kraft zur Problemlösung, die Kraft zur Heilung und was weiß ich, sondern im Namen von Jesus ist die Kraft zu retten. Es ist Rettung in diesem Namen. Und Jesu Name ist letztendlich Programm, weil Jesus heißt, kommt vom Hebräischen, heißt Yeshua. Und das bedeutet, Gott rettet. Jesus hat seinem Namen alle Ehre gegeben. Er ist gekommen als Retter. Das steckt letztendlich in diesem Namen Jesus. Es ist mehr als Probleme zu lösen. Es ist mehr als Gesundheit. Es ist Rettung. Und wir als moderne Menschen und Österreicher denken dann natürlich, vielleicht denkst du das auch jetzt so, ja, Rettung, wovor? Wenn ich einen Job habe, genug zum Leben habe und halbwegs gesund bin, ja, dann ist ja alles happy-clappy, oder? Was brauche ich da? Rettung? Schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Wofür brauchen wir Rettung? Interessant ist, dass Petrus, als er noch nicht verhaftet war, zum Volk gesprochen hat. Also die Obersten sind erst später so nachgekommen, die haben es nicht ganz so schnell mitgekriegt, aber es waren dann schnell Leute da und Tumult und so, und da hat er schon gepredigt. Und da hat er Folgendes gesagt, das kann man im Kapitel 3 nachlesen, also ein Kapitel davor, Vers 19, da steht Folgendes: So ändert nun eure Einstellung und kehrt zu ihm um, damit der Herr eure Schuld auslöscht und die Zeit der Erholung anbrechen lässt. Hier ist die Rede von Umkehr, einen anderen Weg gehen. Wörtlich steht hier Buße. Buße bedeutet, eine 180-Grad-Wende zu machen. Das war auch der Begriff, der verwendet wurde im Wagenrennen. 180 Grad, komplett ein U-Turn sozusagen zu machen, Umkehr. Und die Sache ist die, wir alle, wir wollen letztendlich ein gutes Leben leben. Und das ist auch das, was Gott für uns will. Was allerdings Tatsache ist, dass wir oftmals unsere Vorstellungen, unsere Wege umsetzen wollen, wie dieses gute Leben zu leben ist. Es ist vor vielen Jahren ein Buch geschrieben worden, das hieß, wie sollen wir denn leben? Es ist ein hochinteressantes Buch von einem Philosophen geschrieben, der so ein bisschen die Geschichte Europas zeigt und dann eben, wie sollen wir leben? Eine ganz zentrale Frage, wie sollen wir leben? Und so tendieren wir ganz stark dazu, es steckt in uns allen drin, unseren Weg zu gehen, unsere Vorstellungen durchzusetzen und abzuweichen von dem Weg, den Gott für uns eigentlich vorgesehen hat. Und das ist rebellisch. Wir sind alle in unserem innersten Kern Rebellen. Und auf unseren rebellischen, eigensinnigen Wegen müssen wir zugeben, das sind krumme Wege. Bei manchen sehr krumm, bei manchen weniger krumm, nur ganz leicht so. Aber sie führen letztendlich weg von Gott. Und das ist diese Schuld, von der letztendlich Petrus hier spricht. Wir laden Schuld auf uns, weil wir unsere Wege gehen, weil wir uns abkehren von Gott. Und er sagt, kehrt um zu ihm. Erkennt, dass sein Weg der Weg zum Leben ist. Dass sein Weg der beste Weg ist. Wir werden es nur erfahren, wenn wir diesen Weg beschreiten. Aber Gott ruft uns dazu auf, diesen Weg zu gehen, umzukehren zu ihm. Und letztendlich hat das auch Einfluss auf die Ewigkeit. Weil oft wird gesagt, ja, wie kann Gott so gemein sein und Menschen quasi in die Hölle werfen oder verdammen und sagen, ihr seid ewig getrennt von mir. Die Sache ist die, wir entscheiden bereits hier auf Erden, wo unsere Ewigkeit verbracht wird. Wir entscheiden. Gott wird mal sagen, dein Wille geschehe. Und die Leute werden wahrscheinlich sogar konform gehen damit, weil du willst vielleicht dein ganzes Leben lang hier nicht mit Gott verbringen. Warum solltest du die Ewigkeit mit ihm verbringen wollen? Denn ein Gott, den du nicht willst. Also das ist krass. Und Jesus, um Jesus zu zitieren, er sagt auch, wir entscheiden uns, ob wir an einem Ort sein wollen, wo nichts anderes ist als weinen und Zähneklappern. So sagt es Jesus. Und darum sagt Petrus, Leute, habt ihr gesehen, was da passiert ist? Diese Heilung, sie dient dazu, euch die Augen zu öffnen. Wer ist der Boss? Wer kann wirklich alles? Wer kann einen gelähmt geborenen Mann aufrichten? Einfach so. Jesus. Und dieser Jesus, er will euch zurückbringen zu Gott. Er will euch zurückbringen auf den Weg mit Gott. Und du musst dich entscheiden, möchte ich diesen Weg gehen oder gehe ich meine Wege? Weil ich so gescheit bin. Ja, wir sind ja oft sehr hochmütig. Wir denken, ich bin so gescheit. Ich weiß, was das Richtige ist. Eigentlich ist es sehr hochmütig. Sind wir ehrlich. Da ist dieser Gott, der alles gemacht hat. Wer weiß dann, wie das Leben zu leben ist? Wer wohl? Der das erschaffen hat. Und so sagt Petrus, und so sage ich auch zu euch, Leute, lasst uns unsere Einstellung ändern. Lasst uns umkehren. Lasst uns sagen, Gott, ich möchte deinen Weg gehen. Ich gehe deinen Weg. Und interessant ist, wenn wir diesen Text noch ein bisschen genauer anschauen, da steckt was drin. So ändert nun eure Einstellung und kehrt zu ihm um, damit der Herr eure Schuld auslöscht und die Zeit der Erholung anbrechen lässt. Das ist gute Nachricht. Da steckt was drin, wenn wir diesen Weg mit Gott gehen. Er will uns aufatmen lassen. Es gibt eine sehr interessante Übersetzung, wenn man die Elberfelder Übersetzung ansieht, dann steht da, tut nun Buße und bekehrt euch. Umkehr, ja, haben wir verstanden, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und dann kommt Folgendes, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Vom Angesicht des Herrn. Und das ist super interessant, weil es zeigt, woher kommt die Erquickung. Sie kommt aus dem Gott begegnen. Mit ihm leben, mit ihm unterwegs sein. Daher kommt die Erquickung. Das heißt, wenn wir abseits von den Wegen Gottes gehen, dann sind wir abseits vom Angesicht des Herrn. Wir sind irgendwo. Ja, sehr daneben, ein bisschen daneben, wie auch immer, ja, je nachdem, wie du gestrickt bist. Aber du bist nicht in der Gegenwart des Herrn, wo Kraft, Erquickung und Leben ist. Und so ist es letztendlich ein Aufruf, zum Leben zu kommen. Kehrt um! Kommt zu Gott, geht seine Wege. Er möchte euch erquicken, er möchte dich erquicken. Also Gott ruft dich in seine Gegenwart. Und das haben Johannes und Petrus erlebt. Sie sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und das hören wir jetzt auch sogar aus dem Mund ihrer Gegner, wenn wir die Geschichte weiter betrachten. Okay, wir lesen die nächsten Verse. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Und dann kommt das Interessante. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Weil sie aber den Gehalten neben ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen vorbringen. So ließen sie beide aus dem Sitzungssaal führen, und um miteinander zu beraten. Was sollen wir nun mit diesen Leuten machen? Alle Jerusalemer wissen, dass ein offensichtliches Wunder durch sie geschehen ist. Wir können das nicht leugnen. Das ist echt ein Problem. Damit sich die Sache aber nicht noch weiter im Volk ausbreitet, müssen wir ihnen strengstens verbieten, in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu reden. Ein kongenialer Plan. Als die Apostel wieder hereingerufen waren, untersagten sie ihnen, diesen Namen jemals wieder zu erwähnen oder gar im Namen von Jesus zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten: Entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen und gehört haben, können wir nicht unmöglich verschweigen. Da drohten sie ihnen noch einmal und ließen sie dann gehen. Sie fanden einfach keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, um das Volk nicht gegen sich aufzubringen. Denn alle lobten Gott für das, was sich ereignet hatte. Schließlich war der Mann, an dem dieses Heilungswunder geschehen war, über 40 Jahre alt. Absolut heftig. Und ich glaube eben, Petrus und Johannes waren so anders aus dem Grund, sie sind an diesem Ort der Erquickung gewesen. Sie haben, was sogar die Gegner gesagt haben, sie waren mit ihm zusammen. Sie waren mit Jesus zusammen. Die haben immer wieder erlebt, so, was hat er jetzt wieder gemacht? Krass, org, wir haben es gesehen und erlebt. Und dann die Auferstehung, auch so, boah, wir haben uns in die Hosen gemacht, wir haben gedacht, es ist vorbei. Und auf einmal, er ist wirklich auferstanden. Das hat ihr Leben verändert. Sie konnten es nicht leugnen, sie konnten nicht schweigen davon. Sie mussten reden von Jesus. Sie mussten auf seinem Weg bleiben. Selbst vorher hat Jesus, hat schon Petrus gesagt, wohin soll ich gehen? Nur du hast Worte des Lebens. Ich muss dir folgen, aber wenn ich nicht alles check. Und so können wir es auch machen. Ich muss nicht alles checken, folge Jesus trotzdem. Er ist der Weg des Lebens. Er möchte dir diese Erquickung geben aus seiner Gegenwart. Also echt krass. Und so ist Gottes Anliegen ihr Anliegen geworden. Es war für sie ganz klar, ihr Leben liegt in Gottes Hand. Sie haben nichts zu verlieren, wenn sie sterben würden. Sie gehen einfach schwupps weiter in die Ewigkeit zu Jesus und feiern mit ihm weiter. Das war ihre Einstellung. Sie hatten erkannt, und damit sind wir wieder bei diesem zentralen Vers, in keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Sie waren auch nicht klar überzeugt. Kein Problem, wenn du noch nicht völlig überzeugt bist jetzt. Aber sie haben nach und nach in der Nachfolge erkannt, er ist wirklich der, der behauptet zu sein. Er ist nicht verrückt. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gott selbst, der Mensch geworden ist, um für uns zu sterben und wieder aufwärts zu erstehen und uns ein neues Leben zu geben, das in die Ewigkeit hineinreicht. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und in seiner Gegenwart erfahren wir Erquickung. Und ich glaube, jeder von uns braucht immer wieder diese Erfrischung, Erquickung, und bei ihm finden wir sie. Nicht die NATO wird die Welt retten, nicht die UNO, nicht mal die USA, nicht mal China, Greta Thunberg auch nicht und der Elon Musk wird es auch nicht bringen. Du wirst es nicht schaffen, ich werde es nicht schaffen. Wir werden die Welt nicht retten, keiner von uns. Jesus ist der Retter der Welt. Er allein. In seinem Namen ist Rettung, Jesus allein rettet. Und das ist die Botschaft, die Petrus und Johannes haben. So simpel, er allein, er ist es. In seinem Namen müssen wir gerettet werden. Und letztendlich brauchen wir hier drin Rettung und Veränderung. Unsere Herzen, die so rebellisch sind, die so widerspenstig sind, die immer irgendwie unseren Weg gehen wollen. Und unser Egoismus und all das, Nur Jesus kann das letztendlich aufbrechen. Er kann uns verändern, von innen heraus. Also unsere Rettung liegt in der Beziehung zu Jesus Christus. Da liegt die Rettung. Diese Beziehung, zurück zum Vater kommen durch Jesus. Das ist die gute Botschaft. Er bringt uns zurück zum Leben. Und es ist voll cool, wie Gott einfach auch Predigtvorbereitung führt und leitet. Es gibt übrigens Gemeinden, das hat man vor kurzem ja gesagt, da ist es so eine Tradition, dass der Prediger nach vorne kommt und dann sagt er, ich habe eigentlich was vorbereitet, aber der Heilige Geist hat vorher im Lobpreis zu mir gesprochen und jetzt habe ich ganz was anderes. Und das ist so quasi, damit alle sagen, ja, oh, Heiliger Geist, und es ist ganz frische Ware. Unser Lehrer im theologischen Seminar hat gesagt, ja, aber ist der Heilige Geist zu schwach, in der Vorbereitung am Schreibtisch die Woche davor zu wirken? Nein, ist er nicht. Und das erlebe ich immer wieder, weil ich habe das im Grunde so grob aufgeschrieben und dann nehme ich meine Lektüre zur Hand. Derzeit schmücke ich auch etwas in dem Buch von Timothy Keller, Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Und dann erzählt er in dem Buch, genau da, wo ich anfange zu lesen, eine Geschichte von einem anderen Gelähmten, der geheilt wird. Und ihr kennt diese Geschichte vermutlich alle, und zwar die Geschichte von diesen vier Personen, vier Leuten, ich weiß gar nicht, ob es Freunde waren, die bringen den Gelähmten zu Jesus, und weil zu wenig Platz ist, jetzt machen sie ein Loch in das Dach, lassen diesen Gelähmten vor Jesus auf den Boden runter. Und dann passiert Folgendes, was ja überraschend bei dieser Story ist, und zwar Jesus sagt nicht, steh auf und geh, sondern er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Interessant. Und darüber schreibt Tim Keller Folgendes, und das möchte ich einfach so als Abschluss von dieser Predigt mit euch noch teilen, weil es geht dann einfach nochmal auf das ein, Gott möchte mehr als dich gesund machen, er möchte mehr als deine Probleme zu lösen, er möchte ein Retter sein. Er schreibt Folgendes, er sieht den Gelähmten an, also Jesus sieht diesen Gelähmten an, und anstatt ihm zu sagen, steh auf und sei geheilt, sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn der Gelähmte heute leben würde, hätte er darauf vielleicht gesagt, danke, aber darum habe ich nicht gebeten. Ich habe ein dringendes Problem. Ich bin gelähmt. Doch Jesus weiß etwas, das der Kranke nicht weiß. Dass er ein viel größeres Problem hat als seinen Gesundheitszustand. Jesus sagt ihm, ich verstehe deine Probleme. Ich habe dein Leiden gesehen, dazu komme ich gleich noch. Aber bitte verstehe, dass das Hauptproblem im Leben eines Menschen nie sein Leiden ist, sondern seine Sünde. Wenn die Bibel von Sünde redet, meint sie nicht nur all das Böse, das wir tun, nicht nur unsere Lügen und unsere Begierden oder was auch immer. Richtig verstanden bedeutet Sünde, dass ich Gott in der Welt, in die er gemacht hat, ignoriere. Ich rebelliere gegen ihn, indem ich ihn aus meinem Leben ausschließe. Ich sage, wie ich lebe, das bestimme ich gefälligst selber. Und Jesus sagt, dass genau dies unser größtes Problem ist. Jesus konfrontiert den Gelähmten mit seinem Hauptproblem. Er führt ihn gleichsam in die Tiefe. Er sagt ihm, du kommst zu mir, um mich zu bitten, deinen Körper zu heilen. Damit gehst du nicht tief genug. Du hast die Tiefe der Sehnsüchte deines Herzens unterschätzt. Wer gelähmt ist, der will mit jeder Phase seines Herzens wieder aufstehen und laufen können. Das ist nur natürlich. Aber dieser Mann setzte alle seine Hoffnung auf diese eine Karte, wieder laufen zu können. In seinem Herzen sagte er sich höchstwahrscheinlich, wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre alles gut. Ich wäre nie mehr unglücklich, ich würde nie mehr klagen, wenn ich nur wieder laufen könnte. Doch Jesus sagt ihm, mein Sohn, da irrst du dich. Das klingt hart, aber es ist zutiefst wahr. Jesus sagt, wenn ich nur deinen Körper heile, wirst du glauben, dass du nie mehr unglücklich sein wirst. Aber warte 2 Monate oder 4. Das Hochgefühl wird nicht von Dauer sein. Die Wurzeln der Unzufriedenheit im menschlichen Herzen reichen sehr tief. Jetzt noch eine kleine Zusatzgeschichte, die erzählt. Niemand hat den Schaden, den diese Unzufriedenheit anrichtet, besser beschrieben als Cynthia Heimel, die längere Zeit für das New Yorker Kulturmagazin Village Voice schrieb. In einem ihrer Artikel einen ihrer Artikel werde ich nie vergessen. Im Laufe der Jahre hatte sie etliche Menschen kennengelernt, die sich als Schauspieler durchschlugen, nebenbei in Restaurants und an Theaterkassen jobbten, um ihre Rechnungen bezahlen zu können und dann plötzlich berühmt wurden. Jahrelang hatten sie gesagt, wenn ich nur Karriere machen könnte, wenn ich nur dies und jenes schaffe, dann wäre ich glücklich. Sie waren, wie so viele andere, gestresst, ruhelos, unzufrieden. Aber so heimel, als sich dann ihr tiefster Wunsch erfüllte, wurden sie unerträglich. Labil, launisch, manisch. Sie waren nicht nur, wie man vielleicht erwarten könnte, arrogant, es war viel schlimmer. Diese Menschen waren jetzt noch unglücklicher als zuvor. Heimel schreibt, ich habe Mitleid mit diesen Stars. Echt. Früher waren sie nette, umgängliche Menschen, aber jetzt ist ihre Wut furchtbar. Sie waren die, die berühmt werden wollten. Sie arbeiteten und kämpften. Und als sie dann berühmt geworden waren, hätten sie am nächsten Morgen am liebsten eine Überdosis Tabletten geschluckt. Weil das Große, für das sie gekämpft hatten, diese Berühmtheit, die alles so wunderbar machen und ihr Leben erträglich machen und ihnen persönliche Erfüllung und Glück bringen würde, eingetreten war und nichts anders geworden war. Sie waren immer noch sie selber. Und dann abschließende Worte von Keller. Diese Stars hatten das bekommen, von dem sie das große Glück erhofft hatten. Und es hatte sie nicht glücklich gemacht. Und Heimel fährt fort mit einem Satz, der mir den Atem nahm, als ich ihn las. Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Wissen Sie, was Jesus dem Gelähmten sagte? Ich werde dir diesen Streich nicht spielen. Ich werde nicht bloß deinen Körper heilen und dich glauben machen, dass dein größter Wunsch sich erfüllt hat. Ist gut, oder? Also Jesus setzt da an, wo wirklich das Problem liegt. Wir brauchen einen Retter und keinen Pseudo-Retter. Wir stehen alle in Gefahr, dass wir unsere Lebenswünsche, so gut die auch sind, zu unserem Retter machen. Aber was haben wir gelernt heute Morgen? Jesus allein rettet. In seinem Angesicht, im Angesicht Gottes, ist die Erquickung und letztendlich Erlösung. Pseudo-Erlöser schauen so aus. Wenn ich nur geheilt bin, dann ist alles gut in meinem Leben. Wenn ich nur endlich das perfekte Haus oder das perfekte Eigenwohnung habe, dann ist alles gut. Wenn ich nur endlich den richtigen Partner habe, dann ist alles gut. Wenn ich nur endlich Papa oder Mama bin, dann ist alles gut. Wenn ich in meiner Karriere dies und jenes Ziel erreicht habe, dann ist alles gut. Und man kann es auch ins Religiöse, in den Glauben übertragen. Wenn ich nur genug Glauben habe, wenn ich nur gut genug nach Gottes Geboten und Wege gehe, dann ist alles gut. Damit bin ich nur religiös und rette mich selbst. Vorsicht, das sind falsche Retter. Die Wahrheit ist folgendes. Das haben wir gelesen in diesem Vers. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn, durch Jesus, müssen wir gerettet werden. Also Jesus will dein Retter sein und er möchte, dass du gerettet bist, wirst, indem du auf seinen Wegen gehst, Gemeinschaft mit ihm lebst. Das ist letztendlich das, wo unser Herz verändert wird, wo wir aufhören, irgendwelche Pseudo-Retter zu haben, so wichtig vielleicht manche Dinge im Leben sind, so erstrebenswert sie sind. Aber da ist mehr im Namen von Jesus als Gesundheit, Problemlösung und was auch immer. Es ist Rettung, es ist Gemeinschaft, zurückkommen zu Gott, zum Leben selbst. Was bedeutet das ganz praktisch für dich? Wenn du den Weg mit Gott noch nicht gehst, wenn du noch auf deinem Weg unterwegs bist, dann wird es Zeit, dass du sagst, ich kehre um. Darum auch dieser Begriff Bekehrung. Ich kehre um von meinem eigenen Weg und ich komme zu Gott zurück und sage, Gott, ich möchte von heute an mit dir gehen. Und das ist eine Reise. Da wächst man auf dieser Reise. Aber man braucht diese Entscheidung. Gott, ich möchte mit dir gehen. Und letzten Sonntag ist großartig, haben eine Person erneut und zwei Leute zum ersten Mal gesagt, ich möchte umkehren zu Gott. Ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Das ist wunderbar. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, ja, ich brauche das erstmals oder erneut. Weil jeder von uns, wie ihr vielleicht jetzt am Schluss bei diesem Text von Keller gesehen habt, jeder von uns ist in Gefahr, irgendeinem Pseudo-Erlöser nachzulaufen, einem falschen Erlöser, einem falschen Retter nachzulaufen in unserem Leben. Keiner von uns ist davon gefeit. Nicht mal ich. Ich erst recht nicht. Das ist das Erste. Wir brauchen Umkehr. Wenn du diesen Weg, diese Umkehr nicht gemacht hast, dann sollst du heute Gelegenheit haben. Das Zweite, lebe mit Gott. Also nach der Umkehr folgt dieses Gehen mit Gott, mit ihm unterwegs sein. Und eins der wichtigsten Dinge in einer Beziehung ist, zu hören, was der andere zu sagen hat. Also mit Gott zu kommunizieren, im Gebet zu sein, aber auch zu hören, was Gott dir sagt durch sein Wort. Also darum ist auch die Bibel so zentral für uns. Ich möchte hören, was Gott zu mir sagt. Wenn ich zu Silvia ständig sage, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, aber ich mache nie das, was sie sagt und ich höre nie auf sie, dann heißt das, ich liebe sie eigentlich nicht. Und genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Ich kann sagen, ich liebe dich Gott, wow, und singe immer voll mit bei den Liedern und dann gehe ich raus und bin der größte Gangster. Dann stimmt was nicht in deiner Beziehung zum Herrn. Also lebe mit Gott. Und dann das Dritte, das fällt uns oft schwer, aber lass uns auch erzählen von Jesus. Petrus und Johannes haben gesagt, wir können nicht anders, als ihn zu bezeugen und für das, was er einfach tut, was wir gesehen und erlebt haben. Und mir ist dann zum Beispiel bewusst geworden, gerade auch gestern, beziehungsweise in der Einsatzwoche auch, bei der Einsatzwoche mit dem amerikanischen Team, wurde immer wieder erzählt, auch was haben Leute mit Gott erlebt, auch bei unseren Einsätzen am Sportplatz, das war uns ein Anliegen, dass Leute merken, aha, da geht es darum, dass Leute mit Gott unterwegs sind und die erleben was mit ihm. Das war uns einfach ein Ziel und das war ermutigend zu hören, wie Gott ganz individuell im Leben von Leuten wirkt. Das ist immer sehr ermutigend. Und es hilft Leuten, einen Weg zu Gott zu finden. Und mir ist zum Beispiel bewusst worden, auch durch ein Gespräch, das ich mit einem ganz lieben Bruder, einem Glaubensbruder gestern geführt habe, wie viel Gutes Gott mir geschenkt hat, auch in Familie und Ehe. Also dieser Mann hat erlebt, oder so vieles nicht erlebt, zum Beispiel, was es bedeutet, einen Vater zu haben. Wie schwierig ist es, ein Vater zu sein, wenn man keinen Vater hatte? Voll schwierig. Wie schwierig ist es, eine heile Familien zu leben haben, wenn man nicht weiß, wie man Vater ist und wenn man nicht weiß, wie man mit einer Frau umgeht? Also so ganz viele Dinge, so essentielle Sachen. Und das ist etwas, das Gott schenken kann und möchte, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Das sind Wege, die gut sind. Das sind Wege, die Ordnungen und System und Intelligenz und Schöpferkraft letztendlich drin haben. Und das brauchen wir in unserer Stadt, in unserer Umgebung. Das ist ein Riesenanliegen. Also wir wollen, gerade erst diese Woche haben wir geredet, wir wollen investieren in Ehepaare. Und wir wollen da voll reinballern in unsere Stadt. Weil wir brauchen mehr gesunde Ehen und Beziehungen, damit gesunde Familien wachsen in unserer Stadt. Das ist wichtig. Das ist etwas, wo wir vielleicht eine Petition haben von Gott als Gemeinde, wo wir aktiv werden wollen und sollen müssen. Das ist so wichtig. Und ich bin so dankbar für 20 Jahre Ehe auf einem festen Grund. Und das sage ich nicht, um deine Ehe oder irgendwie Beziehung schlecht zu machen, aber um Jesus letztendlich die Ehre zu geben, weil er ist die Mitte. Auf ihn können wir bauen. Er ist der Eckstein unserer Familien und unserer Beziehungen. Auf ihn können wir echt bauen. Bei ihm finden wir immer wieder zueinander, weil er ist die Mitte. Ehe ohne Jesus ist super schwierig. Ich würde es nicht versuchen wollen ohne ihn. Alle Ehre sei ihm letztendlich. Abschlussfrage, überbewerten Freikirchen Jesus? Nein, man kann ihn nicht überbewerten. Denn in seinem Namen ist Kraft und in seinem Namen allein ist Rettung. Ich schließe mit Gebet. Jesus, wir preisen dich. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der König der Könige. Du bist der Retter, du allein. Und wir danken dir, dass du gekommen bist, um dein Leben für uns hinzulegen, um uns zurückzubringen zum Vater, auf gute Wege, auf Wege, die Erquickung bringen in unser Leben, die uns aufbauen, die uns nicht kaputt machen. Und so danke ich dir für alles Gute, das du uns gegeben hast. Und ich möchte aufrufen, wenn du da bist heute Morgen und einfach sagst, ich zum ersten Mal oder erneut, ich möchte diesen Weg mit Jesus gehen, ich brauche ihn als Retter, dann gib mir einfach ein Zeichen, heb deine Hand und sag, ja, ich möchte das erneut oder eben vielleicht zum ersten Mal. Ich möchte gern mit dir beten. Gibt es jemanden, der sagt, ich brauche diese Entscheidung heute? Danke, so möchte ich schließen im Gebet. Jesus, du bist gut und wir wollen dir folgen als Retter, als Freund, als Herr auch. Weise du uns den Weg zum Leben. Geh du mit uns. Lass uns ein Segen sein auch für andere. Erinnere uns auch an das Gute, das du bereits in unserem Leben getan hast. Du bist ein guter Herr und wir wollen dir folgen und wollen dir die Ehre geben auch. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.